Steh bitte noch einmal auf, dass wir vor Gott treten und beten. Unser Herr und unser Gott, Jesus Christus, wir beten dich an für deine Größe, für deine Majestät, Herr, für deine Gnade, für deine Liebe, die wir auch immer wieder in unserem Leben erleben dürfen, Herr. Du siehst uns, du kennst uns und du greifst unser Leben ein und du gewährst uns Dinge voller Gnade. Herr, so bitten wir dich auch um deine Gnade, Herr, im Reden und im Hören heute Morgen, und dass du durch deinen Geist in unserem Herzen dein Wort bewegst, Herr. Dass wir verändert werden von innen heraus und uns freuen über dich, über das, was du tust, und Herr, dass wir durchstarten können in unserem Leben mit dir. Amen. Amen. Ein Mann schlief nachts in seiner Hütte, ähnlich so wie Jakob stelle ich mir das vor, der einen Traum hatte, sehr, sehr real war. Und in diesem Traum erschien dann der Herr und sagte: Ich habe Arbeit für dich. Und zeigte ihm einen großen Felsblock vor der Hütte. Der Herr erklärte dem Mann, dass er mit seiner ganzen Kraft gegen diesen Felsbrocken drücken sollte. Und das tat der Mann. In seinem Traum tat er das viele, viele Tage, viele, viele Jahre lang. Er schuftete von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang mit seinen Schultern fest gegen diese kalte, kantige Oberfläche dieses bewegungslosen Felsens. Er drückte mit seiner Kraft dagegen, aber jeden Abend, jede Nacht kehrte er erschöpft zurück mit dem Gefühl, umsonst gearbeitet zu haben. Nach Jahren der entmutigenden und sich nicht bewegenden Arbeit betete der Mann, wiederum in seinem Traum, zum Herrn und sagte: Herr, ich habe diesen Dienst schon so lange Jahre gemacht, ich habe hart gearbeitet, meine gesamte Kraft da reingesteckt. Aber dieser Felsblock, der hat sich keinen Millimeter bewegt. Was ist hier verkehrt? Warum versage ich? Und der Herr antwortete ihm in seinem Traum liebevoll: Mein liebes Kind, als ich dich bat, mir zu dienen und du zustimmtest, habe ich dir gesagt, es ist deine Aufgabe, mit aller Kraft gegen diesen Felsen zu drücken. Das hast du getan. Ich habe aber nie erwähnt, dass ich von dir erwarten würde, ihn zu bewegen. Deine einfache Aufgabe war es zu drücken und jetzt kommst du zu mir, hast deine Kraft verbraucht. Du denkst, du hättest versagt. Ist das so? Schau dich an. Deine Arme sind stark, sie sind muskelbepackt. Du bist gebräunt, dein Rücken ist sehnig und stark, deine Hände sind schwielig und deine Beine sind fest geworden. Durch den Widerstand bist du gewachsen und in deinen Fähigkeiten bist du weit über dem, wo du am Anfang warst. Und doch hast du den Felsen nicht bewegt. Aber dein Auftrag war es schlicht, gehorsam zu sein und treu zu drücken, mir zu vertrauen. Das hast du getan. Ich, mein Freund, werde nun den Felsbrocken bewegen. Da erwachte der Mann und hat eine Sache verstanden. Ich muss gehorsam und treu das tun, was der Herr mir vor die Füße legt. Er kümmert sich um den Rest. Und vielleicht war es auch bei Josef so, dass er den einen oder anderen Tag so gedacht hat, sich gefragt hat, was läuft hier verkehrt? Warum passiert nichts? Aber in unserem heutigen Bibeltext in 1. Mose 39 sehen wir, wie schlicht und einfach er gehorsam in seinem Alltag war, wie treu er seine Arbeit verrichtet hat. Und auf der anderen Seite sehen wir das viel Größere: Gott ist mit Josef. So wie er mit Abraham, mit Isaak, mit Jakob war, so ist er auch mit Josef. Und dieses Gott ist mit dir äußert sich in diesen beiden Aspekten. Werden wir sehen, dass Gott Gelingen schenkt und dass Gott Segen schenkt. Gott ist der Held in dieser Geschichte und er ist es, der den Felsbrock bewegt. Schlagt eure Bibeln auf, wir lesen Gottes Wort, 1. Mose 39, die ersten 6 Verse. Und Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden und Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, der oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dorthin hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr, das ist Potiphar, sah, dass der Herr, Gott, mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, Da fand Josef Gunst in seinen Augen und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und alles, über alles, was er besaß, das segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef aber war schön von Gestalt und schön von Aussehen. Worte des lebendigen Gottes. Und ich habe diesen Bibeltext unter das Thema gestellt, auch in der Versenkung ist Gott mit dir. Wir müssen überlegen, wo Josef gerade ist. Er ist nicht zu Hause und freut sich seines Lebens. Er ist als Sklave von seinen Brüdern verkauft worden in ein fremdes Land. In dieser Erniedrigung, in dieser Versenkung. Aber er lebt auch dort, ist Gott mit ihm. Und dort ist auch Gott mit dir. Und erstens schenkt Gott Gelingen. Gott schenkt Gelingen, lesen wir. Und das gepaart mit dem Gehorsam. Wir werden sehen, Josef war nicht untätig. Er war gehorsam in seinem Alltag. Und das Zweite, was wir sehen, Gott schenkt Segen in der sorgfältigen Arbeit, in dem treuen Dienst Josefs und in dem Tun Potiphas, dass er Josef erhöht hat. Warum das wichtig ist, werden wir gleich noch sehen. Josef wurde also von seinen Brüdern nach Ägypten verkauft. Für ihn geht es eigentlich immer noch weiter abwärts und er ist in der Versenkung seines Lebens, möchte man sagen. Wir kennen das nicht, als Sklaven irgendwo verkauft zu sein. Aber wir sehen eins, der Herr war mit Josef. Und das ist das Entscheidende. Der Herr schenkt Gelingen, der Herr schenkt Segen. Bevor mich einer falsch versteht, das ist kein Automatismus, dass wenn du einmal Gott gehorsam bist, was Tolles getan hast für Gott, ihm gehorcht hast, dass du dann materiellen Segen bekommst ohne Ende, dass du befördert wirst, dass dein Umfeld auf einmal sich komplett verändert. Das hat uns Gott nicht versprochen, dass es von jetzt auf gleich immer so ist. Kein Automatismus. Aber wenn du in deinem Alltag treu und gehorsam nach Gottes Wort lebst, dass du sorgfältig deine Arbeit, deinen Dienst, deine Aufgaben vollbringst, das wird Gott nicht einfach übersehen. Er wird Gelingen und Segen schenken in seiner Gnade, in seiner Souveränität. Darüber verfügen wir nicht, aber er tut es. Und darüber können wir nicht verfügen. Sogleich heißt es nämlich, dass du auch schwierige Tage haben wirst. Dass Krankheit kommen kann. Dass Nöte kommen können, Bedrängnis und so weiter. Das kann nicht. Das hat Gott nicht versprochen, dass das fern von uns bleibt, sondern es ist Teil des Lebens auf dieser Erde. Und darum ist diese Predigt heute mit dem Ziel, dass du dieses verinnerlichst. Dass Gott gerade auch in diesen Tälern des Lebens, in diesen Versenkungen deines Lebens, dass er mit dir ist. Dass du das nicht vergisst. Und dass er dir in deinem Alltag auch dieses Gelingen, diesen Segen schenken kann. Aber das ist nicht losgelöst von der Treue ihm gegenüber, von dem Gehorsam ihm gegenüber. Ich wünsche mir, dass du heute ermutigt wirst und weißt, ja, so wie Josef erlebt hat, dass Gott mit ihm ist, dass sein Umfeld erlebt hat, dass Gott mit Josef ist, dass auch du das erlebst. Gott ist mit dir. Und es ist ein Leben, wo du auf der Grenze stehst zwischen nicht von dieser Welt und mitten in dieser Welt. Ja? Du lebst in dieser Welt, in deinem Alltag, umringt von all den Dingen her, die dich abbringen wollen von dem, wo du eigentlich zugehörst. Nicht von dieser Welt, du gehörst zu Gott. Da ist dein Bürgerrecht. Wir lesen bei Josef, er ist mitten in Ägypten, beim Ägypter, Potiphar. Aber er weiß, wo Gott ist. Mitten im Alltag, nah bei Gott. In der Versenkung ist Gott mit dir. Und bei der Josef-Geschichte dürfen wir eine Sache nie vergessen, und das ist wichtig. Dass Gott der Regisseur hinter der Bühne ist. Er führt diese ganze Geschichte. Es ist nicht nur einfach Geschichte, es ist Weltgeschichte und Heilsgeschichte. Gott bereitet Josef vor, indem hier auch sein Charakter dann in diesem Kapitel geprüft wird. Indem er weiter geformt wird und für seine größere Aufgabe am Hof des Pharaos so gestärkt und ermutigt wird. Aber davor muss er nochmal einen Schritt tiefer in der Sklaverei im Ausland ins Gefängnis. Aber das große Ganze dabei, Gott hat den Plan. Er, und das haben wir schon ein paar Mal gesagt, möchte ein großes Volk am Leben erhalten. Das war das Ziel Gottes, warum er Josef vorgeschickt hat. So sagt es Josef später seinen Brüdern. Das ist nicht einfach nur persönliches Schicksal, was er erlebt, das ist es auch, aber es ist vor allem diese große Geschichte. Gott erhält sein Volk am Leben. Und so lernt das Volk Israel an dieser Begebenheit. Gott ist lebendig, Gott ist nahbar, Gott ist real. Sie haben ja diese 5 Bücher Mose bekommen und sie lesen die Geschichte und wissen, wow, Gott ist mit diesem Mann und Gott ist mit uns. Seine Gnade umgibt das tägliche Leben. Auch in den Tälern des Lebens. Gott, und das ist das Erste, was wir uns anschauen wollen, schenkt Gelingen im Gehorsam. Schaut nochmal rein in die Verse 1 und 2. Josef war nach Ägypten hinabgeführt worden, Potiphar, ein Kämmerer des Pharaos, der Oberste der Leibwächter, ein Ägypter, kaufte ihn aus der Hand der Ismaeliter, die ihn dort hinabgeführt hatten. Der Herr aber war mit Josef, das klingt so wunderbar. Und er war ein Mann, dem alles gelang und er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Und damit schließen wir quasi direkt an, wir überspringen quasi 3 Predigten von Jörg, direkt an Kapitel 37, direkt an diese Begebenheit. Und wir haben uns damals gefragt, ja, wie wird Gott weitermachen? Wie wird Josef das so erleben da im Ausland, bei diesem Potiphar in Ägypten? Josef agiert auf der sichtbaren Ebene dieser Weltbühne, aber Gott zieht die Fäden hinter den Kulissen. Sein Handeln von Josef ist eingebettet in den Machtbereich Gottes. Und er kennt keine Grenzen. Und so knüpft 1. Mose 39 an 1. Mose 37 an. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr euch auch die Frage gestellt, warum ist genau Kapitel 38 da so mittendrin hineingequetscht? Warum so eine Geschichte voller Bosheit, voller Heuchelei, wie wir letzte Woche noch gehört haben? Warum? Gott ist der Autor der Bibel, er macht keine Fehler. Er hat einen Plan damit und versucht einfach mal das so aufzuführen, warum. Warum das dazwischen und dann kommt 1. Mose 39 mit Josef wieder. Nun, es ist chronologisch korrekt, weil es zur selben Zeit passiert, was wir dort in 1. Mose 38 gelesen haben. Familiengeschichtlich müssen wir uns vorstellen, Ruben war raus als Erstgeborener, Simeon und Levi waren raus als Erstgeborene, Josef hat ein Kleid bekommen, damit als Zeichen, er sollte es eigentlich sein, aber er war jetzt weg, für tot gehalten. Also war Juda wahrscheinlich der, der es sein sollte und ein letzter Grund vielleicht, ein starker Kontrast soll gebildet werden. Zwischen einem unmoralischen Charakter wie Juda, der hinterher erkannt hat, dass er falsch gehandelt hat, und zu dieser Tugendhaftigkeit Josefs. Und diesen Kontrast, den sehen wir jetzt hier. Wie Josef handelt, das wird in dem Kapitel 39 noch weitergehen, gegenüber der Frau Potiphas. Was für einen treuen Charakter er hatte. Martin Luther hat über Kapitel 38 gesagt, dass es ein Kapitel mit einer Finsternis ist, die aber zu den köstlichsten und tröstlichsten der ganzen Bibel gehören. Es ist so köstlich, weil es allen falschen Schein zerstört und die Wahrheit dort lehrt uns, dass wir Gnade brauchen. Die Gnade am Ende, wir brauchen Gottes Gnade. So haben wir es auch letzte Woche ja noch gehört. Und Juda wird noch eine wichtige Rolle spielen in dieser ganzen Geschichte. Ja? Jakob hätte seinen Sohn Benjamin nicht mitgegeben, wenn Juda nicht stellvertretend für ihn sein Leben angeboten hätte und gesagt hätte in Kapitel 43, ich bin Bürger. Ich bin schuldig vor dir, wenn Benjamin etwas zustößt. Ein Umdenken ist geschehen bei Juda, nachdem er Buße getan hat oder zumindest die Einsicht hatte, dass er im Unrecht war. Josef, damit im ganz starken Kontrast. Er ist hinabgeführt worden. Aber er hat einen Charakter, der sehr vorbildlich ist. Er ist nach Ägypten gekommen, wie wir gelesen haben, um ein Volk am Leben zu erhalten und er landet nicht irgendwo, sondern er landet bei einem gewissen Potiphar, den Ägypter im Vergleich zu Josef, dem Hebräer, in einer anderen Kultur, mit einer anderen Sitte, mit einem anderen Glauben, völlig fremd. Und Potiphar ist nicht irgendein Ägypter, sondern er ist der Kämmerer des Pharaos. Er ist der Oberste, der Leibwächter oder der Scharfrichter, also hat etwas mit Hinrichtungen zu tun. Und er ist auch Gefängnisaufseher, wie wir in Kapitel 40 lesen können. Gott fügt es, dass Josef schon weit oben in der Hierarchie landet. Und wir sehen das dann im Vers 2, was da passiert. Gott war mit Josef. Das ist dieser Kern in diesem ganzen Abschnitt. Gott war mit Josef. Das ist so wichtig, dass Stephanus, als er gesteinigt wurde, das in dieser kurzen Zusammenfassung von Josefs Leben mit eingebaut hat. Er sagt nur ein paar Sätze über Josef, aber das musste rein. Ja, wir haben hier Kapitel um Kapitel über Josef, aber das musste mit rein. Apostelgeschichte 7, Vers 9 sagt Stephanus, Gott war mit ihm. Das ist wichtig. Und diese Wahrheit finden wir so oft in der Bibel und sie ist so ermutigend, dass Gott auch mit uns ist. Ich habe einfach mal ein paar Stellen rausgeschrieben, wo das explizit genannt wird. Das heißt nicht, dass Gott nicht auch bei den anderen ist, die seine Kinder sind, die seine Leute sind. Aber explizit wird es genannt, wo bei Ismael. Gott war mit Ismael. Gott war mit Abraham. Gott war mit Isaak. Gott war mit Jakob. Er war mit Josua. Er war mit Samuel. Er war mit David. Er war mit Hiskia. Er war mit Pinhas. Er war mit Salomo. Und das Beste von allem unten ist, Gott verspricht seinen Nachfolgern, seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Der Herr war mit Josef. Und das ist die Grundlage für das ganze Bestehen hier, für das ganze Gelingen, für das Glück, wie Luther übersetzt, und für den Segen Gottes. Der Grund für das Gelingen ist, dass der Herr mit Josef ist. Das ist Gelingen, wenn Gott mit dir ist. Und Josef hat sich nicht einfach zurückgelehnt. Der tat gearbeitet. Er war Sklave im Haus Potiphas. Er war nicht passiv, sondern er tut etwas. Sonst könnte Gott kein Gelingen dazu schenken. Er bedient Potiphar, lesen wir. In einer persönlichen Vertrauensstellung, Vers 4, er verwaltet Potiphas Haus und Besitz, lesen wir. Das ist Arbeit, die er dort tut. Und weil Josef so anders war, bleibt er auch im Hause seines ägyptischen Herrn, was ein Stück weit wahrscheinlich darauf hindeutet, dass er eben keine Sklavenarbeit auf dem Feld tun muss, sondern im Haus arbeiten durfte. Weil Potiphar, der hat etwas gesehen in diesem Josef. Und das zeigt uns Vers 3. Der Herr, Potiphar, sah, dass der Herr Gott mit ihm war und dass der Herr alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ. Was für ein Satz. Nach antiker Auffassung ist es so, dass wenn jemand sein Land verlässt, dass damit auch der Schutzbereich der Götter aufhört. Ja, an der Grenze gewissermaßen ist der Schutzbereich Ende. Und ich denke, umso staunter muss Potiphar gewesen sein, als er merkt, da ist irgendwas am Laufen, wo ein Gott keine Grenzen kennt. Wo auch ein Gott in der Fremde Gewalt hat. Wo er eingreifen kann und Gelingen schenken kann. Ja, Potiphar, so wird hier beschrieben, er hat etwas gesehen oder er hat etwas wahrgenommen, gespürt, erfahren, kann man auch sagen. Und zwar, was hat er getan oder gesehen? Dass der Herr mit Josef ist. Wie? Dass alles, was Josef tut, funktioniert. Ja, weil Josef so ein toller Hecht ist. Nein. Potiphar sieht, dass der Herr mit Josef ist und es gelingt alles. Es sind wie Zahnräder, die gewissermaßen ineinander laufen. Wo es Schlag auf Schlag gewissermaßen sichtbar wird, da muss etwas Größeres am Werk sein. Er mag den Herrn, also Gott, nicht gekannt haben. Der Potiphar war, zumindest nicht persönlich, aber er sah in seinem Sklaven Josef, dass etwas Außergewöhnliches am Werk war. Wir lesen nichts davon, dass Potiphar den Josef irgendwie gefragt hat. Hat er vielleicht getan, wir wissen es nicht, aber was wir sehen und lesen können, ist, er spürt etwas, er sieht etwas. Vielleicht hatte Josef auch eine Art Beziehung zu Gott gelebt. Ja, so wie wir es vielleicht auch tun. Wo wird es sichtbar? Nun, in unserem Reden, vielleicht auch, wenn wir zu Tisch beten, dann wird sichtbar, dass da irgendwie eine Beziehung zu Gott ist. Und bei ihm war es aber so, dass sein Leben im Alltag von Gelingen geprägt war. Josef war eine Zelle des Segens in der Welt um Potiphar herum. Da passiert etwas um Josef herum und Potiphar war klug genug, das zu erkennen. Dass er nun mutige Schritte geht. Vers 4, ja. Josef fand Gunst in seinen Augen und Josef bediente Potiphar persönlich. Er bestellte ihn über sein Haus und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Unvorstellbar. Aber Potiphar hat erkannt, da ist ein größerer Gott am Werk. der Josef Gelingen schenkt. Und so fand Josef Gunst in seinen Augen. Diese Gunst, diese Gnade führt zu diesem persönlichen Vertrauen gegenüber diesem Sklaven, denn Josef darf Potiphar persönlich bedienen. Auf der einen Seite dürfen wir jetzt hier keine falschen Schlüsse ziehen. Ja, das mag sich über Jahre hingezogen haben. Ja, Josef war 17 Jahre alt, als er versklavt wurde. 30 Jahre war er alt, als er aufgestiegen ist beim Pharao zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten. Das ist ein langer Zeitraum zwischen. Wir kennen nicht genau die Zeiträume, aber es mag sein, dass sich das über Jahre hingezogen hat. Aber Gott kann es auch von einem auf dem jetzigen Tag deutlich machen. Aber was wir wissen ist, dass das kein Ausnahmezustand war. Gott war mit Josef. Und das lesen wir, schaut in die Verse 21 bis 23 noch einmal. Und es ist so parallel, so ähnlich. Wo wir lesen, der Herr aber war mit Josef. Wieder. Er wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Der Oberste des Gefängnisses, was tut er? Er gab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, in die Hand Josefs. Und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Und der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten. Er kümmerte sich nicht um das, was Josef tat, sondern er wusste, es ist alles unter seiner Hand. Warum? Weil Gott mit ihm war. Und was er tat, ließ der Herr gelingen. Es ist wiederum genau dasselbe. Und hier ist es wahrscheinlich ein sehr kurzer Zeitraum, wo das sichtbar, erkennbar und möglich wurde. Wir lesen nichts von irgendwelchen besonderen Gaben, aber wenn es die menschliche Seite ist, dann ist es Josefs Gehorsam. Es ist seine Treue, die in seiner alltäglichen Arbeit einfach sichtbar wird. Und wo Gott Gelingen zuschenkt, dass all das, was er sich vornimmt, irgendwie auch funktioniert. Gott gibt sein Ja dazu und sagt, ja, du bist mein Knecht und du bist treu und gehorsam in deinem Alltag und ich gebe mein Ja dazu. Und darum vertraut Potiphar auch dem Josef. Und dieses Vertrauen gilt nicht nur seiner Person selbst, sondern eben auch seinem ganzen Besitz, sein Haus, alles, was er hatte. Ja, in Vers 8 lesen wir davon, dass sein Herr sich um nichts kümmert. Bei mir im Haus, sagt Josef. Bei mir im Haus, und meint damit Potiphas Haus. So sehr ist es sein Haus geworden. Potiphar gibt Josef treuhändisch seinen ganzen Besitz in die Hand. Unvorstellbar, wie Gott hier am Wirken ist. Vers 9 sagt er dann, dass Potiphar selbst in diesem Haus nicht größer ist. Nichts hat Potiphar ihm vorgehalten, außer eben seine Frau. Josef hat höchste Autorität bekommen, ein Sklave aus dem Ausland. Er kümmerte sich um die volle Verwaltung. Alles, was er für Potiphar erledigte, unterschrieb er mit PPA. Per Procura Autoritate. Er hat Procura bekommen. Volle Handlungsvollmacht. Und das ist Josef. Ein gutes Lebensbeispiel für einen Gläubigen, der im Vertrauen auf Gott in den schwierigsten Lebensumständen das Beste macht. Wir tun das Beste. Wir gehen in Gehorsam voran. Und Gott ist es, der den Felsbrocken bewegt. Und darum ist der Aufruf zu diesem Punkt an dich, lebe gehorsam in deinem Alltag. Lebe gehorsam in den Tagen und Zeitabschnitten, wo du vielleicht auch durch Täler gehst, wo du denkst, das kann doch alles nicht sein. Lebe Gott gegenüber gehorsam. Was bedeutet das konkret? Sei Gottes Wort gehorsam in Bezug auf deine Arbeit in deinem Alltag. Das heißt, wenn wir die neutestamentlichen Stellen dazu nehmen, gehorche deinen irdischen Herren. Führe deine Arbeit gewissenhaft aus. Ja? Nicht mit Augendienerei, schreiben sie dort. Also sprich, nur wenn der Chef zuschaut, machst du gerade das, was notwendig ist, dass er denkt, du arbeitest ordentlich. Respektiere deine Vorgesetzten oder wie Epheser 6, Vers 5 sagt, gehorcht euren irdischen Herren mit Furcht und Zittern. Respekt vor ihnen, fürchte sie. Diene mit gutem Willen, wird uns gesagt. Indem du das Beste für deinen Arbeitgeber tust. Das Beste sind keine sündigen Dinge, aber die Dinge, die du mit deiner Kraft tun kannst. Und in welchem Bezug, und das ist wichtig, wenn wir Kolosser 3 und Epheser 6 lesen, in welchem Bezug soll unsere Arbeit sein, unsere alltägliche Arbeit? Immer in Bezug zum Herrn. Ihr arbeitet dem Herrn. Er ist es, dem du wirklich dienst. Als Sklaven Christi dienen wir ihm, wird dort gesagt. Sei Gott gehorsam in deinem Alltag in Bezug auf deine Arbeitsstelle. Ja, das entspricht Gottes Willen, weil es in seinem Wort steht. Und er wird Gelingen schenken, wenn du willig bist und konsequent das umsetzt, was er uns dort schreibt. Auch hier nochmal gesagt, da ist kein Automatismus hinter. Ja, es wird Höhen und Tiefen geben, es wird nicht immer gelingen. Und nicht jeder gut gelungene Job über 3 Tage wird zu einer Beförderung führen. Das können wir hieraus nicht schließen. Aber Gott wird dafür sorgen, dass die Zahnräder ineinander greifen. Gott sieht es bei Josef, er gibt sich gehorsam hin in seinem Auftrag. Er führt die Befehle aus, die er bekommen hat. Er war fleißig, ganz gewiss. Er war seinem Vorgesetzten treu. Sei Gottes Wort treu in Bezug auf deine Familie. Das heißt auch, Kolosser 3, Epheser 6, Mann, liebe deine Frau. Frau, ordne dich deinem Mann unter. Kinder, gehorcht euren Eltern. Eltern, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Das entspricht Gottes Willen. Es ist Gottes Wort, was uns das sagt. Dem sollen wir in unserem Alltag gehorsam leben. Und Gott wird Gelingen schenken. Wenn wir das konsequent in unserem Alltag umsetzen, das Umfeld wird es merken. Sei Gottes Wort in Bezug auf deiner Gemeinde gehorsam. Das heißt, diene dem Haupt der Gemeinde. Er ist es, dem wir dienen. Und das tun wir unter anderem dadurch, dass wir auch unsere Geschwister dienen, dass wir sie lieben und dass wir unsere Gaben einsetzen. Ja, vielleicht denkst du, Gemeinde ist öde, Dienst, der ist langweilig. Ich weiß auch nicht. Gott hat dich in einen Dienst berufen. Gott hat dir Gaben zu einem Dienst gegeben. Vielleicht kennst du deine Gabe nicht, du weißt nicht, was dein Dienst sein soll. Das ist schlecht. Vielleicht kennst du sogar deine Gabe und weißt, was dein Dienst sein soll, und tust es nicht. Das ist noch schlechter. Sei Gott gehorsam. Er ruft dich auf, nimm diese Gabe, die ich dir gegeben habe, und diene damit. 1. Petrus 4 zum Beispiel sagt er, ich habe jedem eine Gabe gegeben zum Dienst aneinander. Sei Gottes Wort in Bezug auf deine Gemeinde gehorsam und diene ganz natürlich mit dem, was du kannst, was du hast, was Gott dir gegeben hat, deinem Herrn und deinen Geschwistern. Das ist im gehorsamen Leben, weil die Bibel all diese Dinge sagt, und das sind nur 3 Lebensbereiche. Wenn wir im Umgang mit unseren Freunden oder im Umgang mit unserer Zeit, können wir auch noch Dinge aus der Schrift herausnehmen. Das nehmen wir und leben es gehorsam. Es ist Alltag. Bei Josef war es sein neuer Alltag geworden, aber er lebt konsequent gehorsam gegenüber seinem Herrn und Gott schenkt Gelingen. Und das Gute ist, Gottes Geist ist in dir und er hilft dir, sein Wort konsequent zu verinnerlichen und umzusetzen. Und es geht mehr und mehr darum, dass wir das tun, dass wir Gott gehorsam sind. Das heißt nicht, dass wir nicht auch mal schlechte Tage haben, dass wir nicht Höhen und Tiefen erleben, dass wir nicht auch mal niedergeschlagen und entmutigt sind. Natürlich. Aber Gott ruft dazu auf, am Beispiel von Josef, wie gehorsam er vorangegangen ist, sei auch du gehorsam. Und die Schrift macht es deutlich. Ja, vielleicht glaubst du mir noch nicht, aber sie packt das immer wieder zusammen, Gelingen und Gehorsam. Wer ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen? Psalm 1. Der denn nicht dem Rat der Gottlosen im Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Hier geht es um den Gehorsam auf den alltäglichen Wegen, eben nicht da zu sein, wo die Leute sind, die Gott verachten, auf den falschen Wegen, sondern da zu sein, dass wir getränkt werden mit Gottes Wort. Hier geht es um Gehorsam auf den alltäglichen Wegen. Der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Soweit kennen wir das. Und dann, Psalm 1, Vers 3, geht noch weiter. Alles, was er tut, gelingt ihm. Was er tut, das gerät wohl. Auch hier keine Pauschalversicherung für ein angenehmes und tolles Leben. Aber hier ist ein Leben in Heiligung. Und dein Leben vertieft in Gottes Wort und in der Umsetzung dessen. Und Gott wird Gelingen schenken. Das gerät wohl. Die Zahnräder greifen ineinander. Schlagt Josua 1, Vers 8 auf. Auch eine wunderbare Ermutigung, die wir dort finden. Josua 1, Vers 8. Josua bekommt Zuspruch von Gott. Stark. Er sagt, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und du wirst Erfolg haben. Manche Übersetzungen sind da ein bisschen anders. Aber wir werden zum Ziel gelangen, wir werden Erfolg haben, steht da. Nicht, dass wir die größte Karriere machen oder so, das steht da nicht. Aber in Bezug auf dem Leben mit Gott, in dem Leben, in der Gemeinschaft mit ihm und im alltäglichen Leben wird es sichtbar werden. Und was tun wir? Das Wort des Gesetzes, studieren, nachsinnen und dann handeln danach. Gehorsam sein. Und dann wirst du gelingen haben. Schlag 2. Könige 18 auf. 2. Könige 18. Wir lesen einige Verse daraus. Es geht dort um den König, der am meisten Gottvertrauen hatte. Es gab vor ihm und nach ihm keinen. Wolfgang Bühne hat ein Buch darüber geschrieben. Hiskia, der Mann, der Gott vertraut. Hiskia, dieser König, der so ein starkes Gottvertrauen hatte. 2. Könige 18, wir lesen die ersten 7 Verse. Und es geschah im 3. Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, da wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda. 25 Jahre war er alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Abi, die Tochter Sechajas. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er tut das im Gehorsam gegenüber Gott. Nach allem, was sein Vater David getan hat, er beseitigte die Höhen und zertrümmerte die Gedenksteine, also da, wo Götter angebetet wurden, er rottete die Aschera, Götter aus und schlug die eherne Schlange, die Mose gemacht hatte, in Stücke. Warum? Denn bis zu jenen Tagen hat die Söhne Israels ihr Rauchopfer dargebracht und man nannte sie Nehushtan. Er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, und nach ihm hat es seinesgleichen nicht gegeben unter allen Königen von Juda, noch unter denen, die vor ihm waren. Er hing dem Herrn an, er wich nicht davon ab, ihm nachzufolgen. Er bewahrte seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Gehorsam. Und der Herr war mit ihm in allem, wozu er auszog, hatte er Erfolg. Ein starkes Beispiel dafür, nicht wahr? Wir verstehen das, was hier steht. Es ist genial. Er war gehorsam. Gott schenkt Gelingen und Gott war mit ihm. Paulus bezeugt den Philippern, dass sie gehorsam gewesen waren und er ruft sie dazu aus, seid weiter so. Macht weiter so. Fürchtet Gott, haltet seine Gebote. Und dann sagt er, denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl wollen als auch wirken oder vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Gott ist dabei und er wirkt, er schenkt Gelingen zu seinem Wohlgefallen. Wir sehen, es ist immer wieder in der Schrift dieser Zusammenhang da, zwischen Gelingen und Gehorsam. Und damit möchte ich einige Abschlussappelle zu diesem ersten Punkt euch mitgeben. Sei Gott und seinem Wort gehorsam. Sei zuverlässig und tüchtig in all deinen Lebensbereichen. Suche dir gute Vorbilder, die dich darin unterstützen, die für dich beten, die dir Rat geben, die dir vorangehen, dich mitziehen. So wie Josef ein Vorbild ist, wie Hiskia ein Vorbild ist. Er wich nicht ab. Gleichzeitig heißt es auch, wie Josef das erlebt hat, nimm Verlust und Schwierigkeiten im Leben an. Warum? Weil sie dich zum Herrn ziehen. Weil sie dich dorthin ziehen, dahin bewegen und reifen lassen. Nimm dort, wo du Verantwortung trägst, die Verantwortung ernst und lebe auch mit den Konsequenzen, positiv und auch negativ. Das gehört dazu. Das müssen wir uns bewusst machen. Und lebe deine Beziehung zu Christus so, dass andere es sehen. Was bedeutet das? Es müssen nicht gleich die größten Diskussionen um Evolution und Schöpfung sein oder um Christus und die anderen Religionen. Nein, es kann bei ganz einfachen Dingen anfangen. Ich habe zum Beispiel ein Bibelvers bei mir, einen Kalender auf dem Schreibtisch stehen. Und da wird man nachgefragt. Ich Bete vor dem Essen, auch in der Kantine. Ja, auch mit Augen zu. Es ist möglich, dass andere das sehen. Vielleicht ist es auch im Restaurant so, dass ihr als Familie betet. Vielleicht auch nicht. Laut beten, oh ja. Warum nicht? Wir sollen dankbar sein, sagt uns das Neue Testament. Darum sollen wir Gott beten, zu Gott beten. Und das sind all diese kleinen Aspekte, wo das beginnt, dass Menschen sehen, da lebt einer gottesfürchtig. Vielleicht wissen sie nicht, dass wir eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus als Retter und Herrn haben, aber da lebt einer gottesfürchtig. Und das geht dann noch weiter und weiter im Austausch, im Reden und dann auch, vielleicht ähnlich wie bei Josef, dass sie merken, der schwebt auf Wolke 7, so erklären sie sich's. Wir wissen, Gott ist mit uns. Gott gibt Gelingen zu unserem Alltagswerk. Und das ist es, was Josef uns zeigt. Auch in den Tälern unseres Lebens. Er ist da, ist der Regisseur, der alles führt. Und das Weitere, was wir heute noch sehen können, ist, dass Gott Segen schenkt. Und zwar in der Sorgfalt, oder man kann auch sagen, in der Treue Josefs. Er bleibt treu. Er hätte niemals diese Position bekommen, wenn er nicht treu wäre. Und gleichzeitig hat Potiphar gesehen, da ist jemand noch Größeres am Werk. Deine Treue, wie treu gehst du deinen Weg? Wie sorgfältig erledigst du das, was der Herr dir vor die Füße gelegt hat? Es ist unser Tagewerk, wo das wichtig ist. Lass uns die letzten beiden Verse in unserem Abschnitt nochmal lesen. Und es geschah, seitdem er ihn, also Potiphar, Josef, über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, da segnete der Herr das Haus des Ägypters um Josefs willen. Und der Segen des Herrn war auf allem, was er hatte im Haus und auf dem Feld, und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Und auch das ist wieder auch speziell für das Volk Israel natürlich eine tolle Sache. Warum? Was erleben sie jetzt hier? Ich hatte es angekündigt. Sie erleben hier die Erfüllung von dem Segen, den Abraham bekommen hat. Ich will segnen, die dich segnen. Potiphar segnet bzw. beschenkt Josef. Er gibt ihm eine vertrauensvolle Stellung. Und Gott segnet das. Er segnet den Heiden Potiphar. Was Gott verspricht, das hält er ein. Er segnet ihn. Und wo ein Gesegneter des Herrn ist, da verbreitet sich dieser Segen. Josef lebt mittendrin in dieser Abrahamsverheißung. Ja, sie schwebt nicht irgendwo oben drüber über sein Leben, sondern er lebt mittendrin. Und er lebt, wie das ganze Haus Potiphars aufblüht. Wahrscheinlich wirtschaftlich, wie auch immer. Wir lesen ja nicht genau wie, aber es blüht auf. Gott segnet das Haus. Und der Grund für diesen Segen wird ganz explizit genannt. Es ist Josef. Um Josefs Willen. Nicht Potiphas Hoheit, nicht seine allgemeine Güte, sondern Josef, den er befördert hat, den er alles anvertraut hat. Im Wissen, da ist eine höhere Macht im Spiel. Und so sehen wir, Gottes Plan marschiert. Josef lernt hier Verwalterschaft. Er war jung und er lernt Verwalterschaft, was er später noch brauchen würde, als er 30 ist. Er muss ein ganzes Land, eine ganze Welt verwalten, damit sie am Leben bleibt. Und damit wird in Vers 6 nochmal abschließend der Blick auf das Vertrauen Potiphas gelegt, auf diese Autorität, die Josef hat. Er überlässt Josef alles. Alles steht unter der Hand Josef. Alles ist so ein Stichwort. Ja? Das könnt ihr euch markieren, wenn ihr diesen Abschnitt, wenn ihr Markierungen macht in der Bibel. Alles. Josef war ein Mann, dem alles gelang, Vers 2. Potiphar sah, dass der Herr alles, was er Josef tat, in seiner Hand gelingen ließ. Und alles, was er, also Potiphar, besaß, gab er in seine Hand. Da gibt es keine halben Sachen. Potiphar hat Josef über alles, was er besaß, gesetzt. Der Segen des Herrn war auf allem. Und er überließ alles, was er hatte, der Hand Josefs. Alles. Nichts Halbes. Weder bei Potiphar im Vertrauen gegenüber Josef, noch von Gott gegenüber Josef, dem alles gelang, und gegenüber Potiphar, wo Gott alles segnete. Potiphar selbst kümmerte sich bei Josefs Handlungen und Entscheidungen um nichts mehr. Bis auf diese Sache, dass er das eigene Brot isst. Manche sehen das hier als sehr humorvoll in dem Sinne. Ja, das Brot, das kaute ihm nicht auch noch vor. Wahrscheinlich ist es eher der Grund, den wir in Kapitel 43 dann finden. Die Ägypter können nicht mit den Hebräern essen. Ein Gräuel ist es für sie. Und das drückt auf jeden Fall auch sein Vertrauen aus. Er kümmert sich um nichts. Er wusste von dem All nichts, was Josef tat. Er sah nur, es gelingt. Wenn ich das Josef abgebe, dann gelingt. Wenn ich meine Hände da reinschiebe, ist es gefährlich. Gott sorgt dafür. Und so sehen wir, Josef selbst ist treu und sorgfältig in seinen Angelegenheiten. Er bekommt diese Position, aber auch weil Potiphar weiß, über Josef steht jemand Höheres. Gott. Übst du deine täglichen Dienste treu und sorgfältig aus? Deine Aufgaben? Wissen die Menschen von dir, dass du treu bist? Oder anders gefragt, würden die ungläubigen Menschen in deinem Umfeld dir so einen Vertrauensvorschuss geben? Das sind Prüffragen zur Integrität unseres Lebens. Wie nehmen andere mich wahr? Sehen sie mich als treu, vertrauen mir Dinge an oder nicht? Lebe sorgfältig und treu in deinem Alltag, ist der Aufruf hier. Sorgfältig und treu, wenn es um die tägliche Arbeit geht. Oder schludern wir dahin und denken, ja, wir machen das mit halben Sachen. Das Nötigste, sehr unzuverlässig. Ja, bei meinen Lehrern habe ich es erlebt, dass sie immer wieder dasselbe einfach nur Jahr für Jahr nehmen, nicht mal auffrischen mit neuen Beispielen. Einfach, macht Sarah bestimmt ganz anders. Auf unserer täglichen Arbeit schludern wir oder sind wir zuverlässig und treu? Sei sorgfältig und treu, das entspricht Gottes Willen. Deine treue Umsetzung der alltäglichen Dinge wird Gott segnen. Du wirst ein Segen für dein Umfeld sein und auch hier nochmal gesagt, nicht, dass es in falsche Gedankenströme kommt. Es ist kein Automatismus daher, dass auf einmal alles super wird und wir machen unsere Arbeit 3 Tage treu und unsere ganze Firma blüht in Wirtschaftlichkeit auf. Nein, dieses Versprechen haben wir nicht. Aber Gott wird seinen Segen dazugeben. Sorgfältig und treu, wenn es um deine Familie geht. Treue gegenüber deiner Frau, Treue gegenüber deinem Mann. A und O. Treue gegenüber den Eltern, indem wir Gottes Wort gehorsam nehmen und sie ehren. Ihnen gehorchen. Die Kinder in der Zucht und in der Ermahnung des Herrn erziehen. Treu die Aufgaben erfüllen, die ihr vielleicht zu Hause abgesprochen habt. Herr, wer den Haushaltsplan erstellt, wer den Tisch abräumt, wer die Spülmaschine ein- und ausräumt, wer, um mich doch selber mal dran zu erinnern, wer den Müll rausbringt. Wir haben es abgesprochen. Bin ich treu in diesen Dingen? Bin ich sorgfältig darin? Kann man sich auf mich verlassen? Sei sorgfältig und treu in deinem Tagewerk in der Familie. Treu und sorgfältig, wenn es um den Dienst in der Gemeinde geht. Treue. So viele Aspekte. Wir lesen im 1. Korintherbrief zum Beispiel, ein Verwalter Gottes, ein Diener Gottes. Er muss treu sein. 1. Korinther 4. Das heißt, eine Verbindlichkeit, dabei zu bleiben. Die Treue auch durch diese Täler hindurch, wo man vielleicht entmutigt wird im Dienst. Ein Mitdenken, ein ganzheitliches, fleißiges Denken seiner Aufgabe. Nicht nur bis vor den Tellerrand schauen, sondern einfach mal darüber hinaus nachdenken, überlegen, wie kann ich meine Aufgabe für Gott gut tun. Sei sorgfältig in der Ausführung. Setze treu die Gaben ein, die Gott dir gegeben hat. Treue ist sehr vielfältig, ja? Unsere Aussagetreue. Das heißt, das, was wir sagen, stehen wir zu unserem Wort. Wissen die Menschen, dass unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein ist. Treue. Zuverlässigkeit. Termintreue. Bist du pünktlich und hältst abgemachte Zeiten ein? Ausführungstreue. Hältst du Versprechen, wenn es um Termin oder Erledigung geht? Unter der Bedingung von Jakobus, ja. So der Herr will und wir leben, werden wir dieses und jenes tun, keine Frage. Aber wir sollen ja durchaus treu erkennbar sein. Und dazu müssen wir gewisse Dinge auch versprechen, die dazugehören, einhalten können. Josef muss treu gewesen sein. Und er war nicht schludrig, er war nicht faul, er war nicht träge. Josef führt gehorsam und sorgfältig seine Sklavenarbeit aus. Der Herr ist mit ihm und schenkt ihm Gelingen. Das wird von Potiphar wahrgenommen. Und er befördert Josef. Weil er sieht, da ist ein größerer Gott da. Und Gott segnet das Umfeld Josefs. Er segnet Potiphar und sein Haus. Und wir haben nichts hier von Ellbogen durchsetzen gesehen, wie man zu diesem Segen kommt, sondern treues, hingegebenes Dienen. Treue und Sorgfalt. Gott ist nicht ungerecht, euer Werk zu vergessen und die Liebe, die ihr zu seinem Namen bewiesen habt, indem ihr den Heiligen gedient habt und dient, Hebräer 6. Er wird das nicht vergessen. Er sieht, wenn ihr den Gläubigen in der Gemeinde dient. Er sieht es und er wird es nicht vergessen. Und wenn du zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit trachtest, nun, er schenkt den Segen dazu, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Er wird das Nötigste geben, er wird dies alles, was davor in Matthäus 6 steht, wird er uns darreichen. Und ein letztes Beispiel aus der Schrift, ein wunderbares Beispiel, Daniel. Daniel lebt sein ganzes Leben so. Im ganzen Buch wird immer wieder deutlicher, trachtet immer darauf, Gott zu gefallen. In Daniel 6 ist Daniel einer von drei Minister, die dem König unterstellt sind. Der König, lesen wir dort, beabsichtigte sogar, Daniel zum König zu machen. Über das ganze Königreich einzusetzen. Und als seine anderen beiden Kollegen von Daniel das so mitkriegen, da suchen sie einen Anklagegrund in Bezug auf Daniels Amtsgeschäfte zu finden. Also in seiner täglichen Arbeit. Ein wunderbarer Vers, Daniel 6, Vers 5, notiert ihn euch, aber sie konnten keinerlei Anklagegrund und nichts Schlechtes finden. Warum? Weil er treu war und keinerlei Nachlässigkeit oder Schlechtes bei ihm zu finden waren. Das ist Daniel, ein großes Vorbild. Daniel war sorgfältig und treu und das nicht nur in seinen Amtsgeschäften, sondern auch in seiner Beziehung zum Herrn. Kurz darauf wurde ihm verboten, zu Gott zu beten. Und Daniel kümmerte es genauso wenig, dass er direkt beim nächsten Mal von den drei täglichen Gebeten sich nach Osten ausrichtete und zu Gott betete. So viel kümmerte ihn das. Er war Gott treu, er war den Menschen treu, er war seinem Dienst treu. Den Rest mit den Löwen, das kennen wir. Gott hat Daniels Treue und seine Sorgfalt gesegnet. Ja, er hat dann sogar auch seinen Engel gesandt, der den Rachen der Löwen verstopft hat. Daniel 6, 23. Keine Verletzung wurde an ihm gefunden. Warum? Weil Daniel auf Gott vertraut hatte. Weil er Gott treu war. Das ist Segen und Schutz, den Josef erfahren hat, den auch Daniel erfahren hat. Und damit kommen wir noch zum letzten Teil von Vers 6. Und damit schließen wir heute. Das ist der Übergang schon zum nächsten Mal. 1. Mose 39, Vers 6b. Josef war schön von Gestalt und schönem Aussehen. Dieser Satz bildet quasi den Pfad hin zu einem dunklen Kapitel in Josefs Leben. Ein junger Mann, schön von Gestalt, schön von Aussehen, wie seine Mutter Rahel. Heute würde man sagen, er war gut durchtrainiert, knackig, braun gebrannt. Ja, ein Musterknabe. Ja. Aber gerade das wird ihm zu Verhängnis, weil die Frau von Potiphar ein Auge auf ihn geworfen hat. Sie vollzieht Pläne, sie verführt ihn, sie will ihn verführen, aber wir sehen, wie dem Gottes Plan und Josefs Treue gegenüberstehen. Darum landet Josef im Gefängnis. Aber auch dort haben wir gelesen, Beweis der Zuverlässigkeit und Treue. Gott ist mit ihm, auch in dieser noch tieferen Versenkung. Und so hat uns Gott heute durch Mose in diesem Bibeltext gezeigt, sei gehorsam, sei treu. Ich werde den Felsbrocken bewegen. Ich bewege den Felsbrocken. Du weißt, was du in deinem Alltag zu tun hast. Das liegt vor dir. Geh und tue. Ich schenke Gelingen, ich schenke Segen. Auch in der Versenkung ist Gott mit dir. Und so hoffe ich, dass du ein Stück weit ermutigt worden bist, wo du sagst, ja, das ist mein Gott. Damals, vor gut 4000 Jahren. Und er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Gott ist mit dir. Gott ist mit dir. Auch in den tiefsten Lebenstälern. Vertraue auf ihn. Er kann Gelingen und Segen schenken. Lerne wie Josef und wie der träumende Mann vom Anfang. Ich muss nur gehorsam und treu das tun, was der Herr mir vor die Füße legt. Und das ist unser Alltag, nicht wahr? Den haben wir jeden Tag vor den Füßen. Und er wird sich um den Rest kümmern. Amen. Amen.